Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute blicken wir auf den aktuellen IFO-Geschäftsklimaindex, also darauf, wie die Stimmung in der deutschen Wirtschaft gerade so ist. Und wir sprechen darüber, wie ein Solarpaket der Bundesregierung die Strompreise ins Bodenlose fallen lassen könnte und warum das ein Problem wäre. Heute ist Mittwoch, der 24. April und ich bin Nele Domen. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist wieder ein Tag für gute Laune in der deutschen Wirtschaft. Zumindest wenn wir auf den IFO-Geschäftsklimaindex schauen. Der ist von 87,8 Punkten im März auf aktuell 89,4 Punkte gestiegen. Das hat das Münchner IFO-Institut heute vermeldet. Und das ist der dritte Anstieg in Folge. Der IFO-Index ist ein Frühindikator für die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland und gilt als das wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft. Das Institut befragt jeden Monat rund 9000 Unternehmen dazu, wie sie ihre eigene aktuelle Geschäftslage einschätzen und was sie für die kommenden 6 Monate erwarten. Und für beides haben sich die Werte jetzt wieder verbessert. Aber Moment, eigentlich stecken wir doch mitten in der Krise, dachte ich. Deutschland ist beim Wachstum Schlusslicht unter den großen Industriestaaten und Wirtschaftsvertreter mahnen immer wieder, wie dramatisch die Lage ist. Wie es also wirklich um die deutsche Wirtschaft steht und warum die Wahrnehmung der Wirtschaft und der Politik teilweise so krass auseinanderklaffen, das bespreche ich mit Clemens Fuest, dem Leiter des IFO-Instituts. In unserem Schwerpunkt blicken wir dann auf das Solarpaket 1 der Bundesregierung, das der Bundestag womöglich diesen Freitag verabschieden wird. Und das könnte zur Folge haben, dass Sie demnächst Geld dafür bekommen, dass Sie Strom verbrauchen. Was dahinter steckt und was die Krux dabei ist, das besprechen mein Kollege Kevin Knitterscheid und unser Berliner Korrespondent für Energiepolitik Klaus Stratmann. Vorher schauen wir aber wie immer auf die Märkte und dafür ist mir heute mein Kollege Stefan Rexius aus dem Frankfurter Büro zugeschaltet. Hallo Stefan.
Hi Nele.
Stefan, lass uns doch zu Beginn einmal auf Tesla schauen, die gerade ja frische Zahlen vorgestellt haben. Wie haben denn die Anleger reagiert auf diese Zahlen?
Ja, sehr positiv heute. Zum Börsenstart an der Wall Street sind die Tesla-Aktien mehr als 12% nach oben geschossen. Das hatte sich angedeutet. Gestern Abend waren ja nach Börsenschluss in den USA die Quartalszahlen zum ersten Quartal veröffentlicht worden. Und auch da hatte es schon nachbörslich ein Plus in ähnlicher Größenordnung gegeben. Und das, obwohl Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gesunken sind. Das ist auch das erste Umsatzminus seit 2020. Es fällt aber mit minus 9% nicht ganz so stark aus, wie Anleger und Analysten befürchtet hatten. Der Gewinn ist sogar um 55% runtergegangen im ersten Quartal auf 1,1 Milliarden Dollar. Dennoch, was die Anleger zuversichtlich stimmt, ist eine Ankündigung, die der Firmenchef Elon Musk gemacht hat, nämlich, dass es schneller als gedacht ein günstigeres Automodell am Markt von Tesla geben soll. Die Rede ist von rund um den Jahreswechsel, vielleicht sogar noch Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres. Einzelheiten dazu ist er noch schuldig geblieben, aber das hat jetzt für den Turnaround gesorgt bei der Aktie, nachdem bis dato ja in diesem Jahr ein Minus von 42% zu verzeichnen gewesen war bei der Tesla-Aktie.
Ja, spannend. Und das hat anscheinend gereicht, also diese Ankündigung auf das neue Modell, um die ja eigentlich nicht so guten Zahlen zu überdecken. Waren die Anleger so schnell dann zufriedenzustellen?
Ja, tatsächlich. Also ein bisschen überraschend ist es schon, gerade weil es noch keine Details gibt. Aber Musk macht gerne große Versprechen. Ja. Manchmal hält er sie ja auch. Und darauf setzen jetzt die Anleger natürlich. Aber Tesla muss liefern und die Ansprüche von Elon Musk sind ja sehr hoch. Und die hat er jetzt nochmal ein ganzes Stück höher geschraubt.
Absolut. Gibt es denn noch Signale für den Gesamtmarkt, die von den Tesla-Zahlen abzuleiten wären?
Ja, da würde ich zwei nennen. Also einmal für die Autobranche als Ganzes. Musk selber hat gestern in einem Call mit Analysten von einem harten Marktumfeld gesprochen. Also die Zahlen von Tesla geben auch einen Hinweis, wie es um den E-Automarkt insgesamt steht. Und da befinden sich eben auch die deutschen Hersteller in schwierigen Fahrwasser und werden jetzt da sehr genau hinschauen, was der Branchenprimus, der ja Tesla ist, an Zahlen und auch an Ankündigungen liefert. Die andere Botschaft, die davon ausgeht, geht in eine etwas andere Richtung. Das sind die sogenannten glorreichen Sieben an der Börse, die Magnificent Seven. Da war ja jetzt häufig die Rede vor den letzten Monaten. Das sind die großen US-Tech-Konzerne, die Börsenlieblinge um Nvidia und auch Tesla wird eben dazu gezählt. Und nach Tesla wird diese Woche auch noch Meta, jetzt in der Nacht zu Donnerstag und dann morgen auch Microsoft und Alphabet, alle drei gehören auch zu diesen glorreichen Sieben, ihre Zahlen vorlegen. Und Tesla war jetzt als erstes von dieser Gruppe an der Reihe und auch da werden Anleger gewisse Schlüsse daraus ziehen, wie es mit diesen Börsenlieblingen weitergeht.
Gut, dann blicken wir doch jetzt nochmal auf den deutschen Leitindex, den DAX. Der DAX war ja diese Woche auch einige Male unterhalb der 18.000-Punkte-Marke. Jetzt ist er wieder drüber. Hat er sich diese Woche weiter stabilisieren können oder wie bewertest du das?
Ja, er hatte heute Vormittag ein weiteres Plus zu verzeichnen. Die Gewinne sind zwar seit dem Vormittag etwas abgebröckelt, aber insgesamt kann man schon davon sprechen, dass er sich diese Woche weiter stabilisiert hat. Positiv zu Buche schlägt sicherlich, dass der Geschäftsklimaindex, den du ja auch schon angesprochen hast, positive Signale sendet, dritten Monat nacheinander gestiegen ist und das gilt als Zeichen für eine konjunkturelle Trendwende und deswegen mutmaßen Analysten jetzt auch schon, ob die Korrektur am deutschen Aktienmarkt vielleicht schon vorbei ist und sehr milde verlaufen sein könnte.
Und welche Einzelwerte sind dir heute nochmal besonders aufgefallen?
Ja, ein Ausreißer nach oben, ein Ausreißer nach unten. Mit Abstand vorne heute im DAX ist Infineon, also der Halbleiterhersteller mit 6-7%, deutlicher Tagessieger im DAX. Und getrieben werden diese Zugewinne vom Ausblick eines Konkurrenten, nämlich ASML aus den Niederlanden. Die Firma hat ihre Prognose angehoben und das gilt auch als sehr positives Signal für die Branche insgesamt. Es gibt auch einen großen Verlierer des Tages im MDAX. Das ist Evotec, eine Biotech-Firma. Die hatte voriges Jahr eine Cyberattacke zu verkraften. Dadurch ist der Gewinn eingebrochen und auch der Ausblick, den Evotec heute gegeben hat, ist bei Anlegern überhaupt nicht gut angekommen. Man könnte sogar von durchgefallen sprechen. Von weiteren Einsparungen ist die Rede. Konkretes gibt es noch nicht und das hat die Anleger verschreckt. Die Aktie heute rund 35% im Minus.
Stefan, vielen Dank für den Überblick und viele Grüße nach Frankfurt.
Danke, gerne.
Und für Sie an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Dann jetzt zur Frage, wie es um die Stimmung in der deutschen Wirtschaft steht. Ein recht deutliches Stimmungsbild, zumindest auf emotionaler Ebene, das geben Bundeskanzler Olaf Scholz und Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie, ab. Mittlerweile streiten die beiden nämlich öffentlich über diese Frage. Und das war zuletzt Anfang dieser Woche auf der Hannover Messe zu bestaunen. Scholz wirft der Wirtschaft vor, nur zu jammern und den Standort Deutschland schlechter zu reden, als er ist. Die Wirtschaftsvertreter wiederum zeigen sich fassungslos, dass die Fakten, die sie aufzeigen, als Schwarzmalerei abgetan werden. Wer hat denn nun recht und welche Wahrheiten lassen sich aus dem aktuellen IFO-Geschäftsklimaindex ablesen? Das bespreche ich jetzt mit dem Präsidenten des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuß, den ich ganz herzlich hier bei uns im Podcast begrüße. Hallo, Herr Fuß.
Hallo, Frau Dorn.
Herr Fuß, am Montag haben sich Kanzler Scholz und Industriepräsident Russwurm über die Lage der deutschen Wirtschaft gestritten. Während Russwurm in Alarmstimmung ist, wirkte der Kanzler ziemlich entspannt. Wer hat denn jetzt recht, wenn wir auf den aktuellen IFO-Geschäftsklimaindex blicken?
Naja, der Geschäftsklimaindex ist gestiegen. Da könnte man sagen, Scholz hat recht. Aber man muss sehen, wer regiert, redet natürlich immer die Lage schön. Und wer einen Verband vertritt, wird immer versuchen, die Interessen des Verbandes in den Vordergrund zu bringen. Insofern ist die Position kein Wunder. Der IFO-Index passt aber vielleicht auch insofern ins Bild, als der ja sagt, in der Industrie läuft es wirklich nicht so gut. Die positive Entwicklung, die wir heute sehen, die kommt ja stärker aus den Dienstleistungen und aus dem Einzelhandel. Insofern könnte man auch sagen, beide haben ein bisschen recht. Also Scholz hat recht, weil er sagt, ja, so schlecht läuft es doch gar nicht. Und Russwurm aber auch, weil er sich natürlich auf die Industrie konzentriert. Und in der Industrie, da läuft es wirklich nicht gut. Gerade im letzten Monat haben uns die Industrieunternehmen ja nochmal gesagt, sie wollen ihre Investitionen noch weiter herunterfahren, als sie es sowieso schon getan haben. Und die Unternehmen sagen, wir haben Auftragsmangel. Also das ist wirklich kein guter Indikator. Insofern hat Herr Russwurm da schon recht, während Herr Scholz natürlich hofft, dass vielleicht durch gute Konsumnachfrage zyklisch ein Aufschwung kommt.
Gibt es das denn öfter, dass die Wahrnehmung zwischen Politik und Wirtschaft derart auseinanderklafft? Und inwieweit verschlimmert das noch die Lage?
Ja, ich kenne das eigentlich gar nicht anders, als dass die Verbände eben immer kritisieren in unterschiedlichem Ausmaß. Man muss natürlich sehen, es gibt schon Fakten, die auch dem Bundeskanzler sicherlich zu denken geben. Wenn alle G7-Staaten in einem Jahr schneller wachsen als Deutschland und wenn das im nächsten Jahr sich wiederholt, das ist ja alles unumstritten, dann sind das schon Fakten, bei denen man schlecht sagen kann, es ist alles in Ordnung. Gleichzeitig ist es ja meistens so, dass wenn jetzt keine dramatische Krise vorliegt, die Lage sich irgendwann noch wieder normalisiert. Wir sind auf sehr niedrigem wirtschaftlichem Niveau und da ist es auch normal, dass vielleicht irgendwann die Sache wieder etwas besser wird. Wir haben ja auch stützende Faktoren eben, dass die Inflation zurückgeht, dass die Einkommen recht stark steigen, dass Aussichten auf Zinssenkung bestehen. Das sind schon positive Impulse, die ich dann irgendwann auch bemerke.
Genau, und das sind ja auch so ein paar Fakten, die der Bundeskanzler zum Beispiel am Montag wieder vorangeführt hat, nämlich die Strompreise seien gesunken, die Inflation sei so niedrig wie seit 36 Monaten nicht und die Wertschöpfung in der Industrie sei stabil. Was sind denn die Gründe, warum es der Industrie gerade so schlecht geht?
Ja, auch das ist eine Mischung aus zyklischen und strukturellen Gründen. Also zyklisch ist es so, dass eben die Unternehmen wenig investieren in Deutschland und die Industrie produziert ja teilweise für die Ausrüstung inländischer Fabriken. Und dann ist klar, das läuft nicht gut. Gleichzeitig profitiert die deutsche Industrie derzeit nicht so von der internationalen Konjunktur, wie sie es sonst tut. Da muss man sich die Frage stellen, sind die Kosten zu hoch bei uns? Ist es so, dass die deutschen Unternehmen nicht liefern können? Wohl eher nicht, weil die ja sagen, wir haben nicht genug Aufträge, wir könnten schon mehr abarbeiten. Wir haben natürlich dann die Themen immer noch, in der Tat jetzt sinkende Energiepreise, aber große Unsicherheit über die Zukunft. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Arbeitskräfte zu bekommen. Und dann ist tatsächlich ernst dieses Thema Bürokratie. Die Politik häuft ein Gesetz auf das nächste mit großen Bürokratielasten. Das ist auch ganz gut dokumentiert. Das kann man messen, dass das eben massiv zunimmt. Das kann man jetzt nicht alles der Bundesregierung in die Schuhe schieben. Viel kommt da von der europäischen Ebene, die, was das angeht, eine sehr, sehr schlechte Politik gemacht hat in den letzten Jahren. Aber das verhindert natürlich, dass in Deutschland investiert wird. Da geht man eben lieber in die USA, wo es nicht so viel Bürokratie gibt.
Okay, Sie sagten gerade schlechte Politik gemacht. Was wäre denn eine bessere Politik gewesen? Ein paar Beispiele vielleicht.
Ja, vor allem keinen Schaden anrichten. Also wir haben sehr, sehr starke Bürokratie, zum Beispiel durch das Energieeffizienzgesetz. Das ist eine europäische Richtlinie, die komplett überflüssig ist. Die deckelt den Energieverbrauch ohne Rücksicht darauf, ob der zum Beispiel aus Erneuerbaren kommt oder nicht. Ist kompletter Unsinn. Es ist ein sehr starker Eingriff mit allen möglichen Beratungspflichten. Dann die Berichterstattung für Nachhaltigkeit ist auch größtenteils überflüssig, führt eigentlich nur zur Bürokratie. Ein großer Teil Teil der Bankenregulierung ist extrem komplex, zwingt die Banken zu einem irren Personalaufbau bei der Bewältigung von Bürokratie. Die EU-Taxonomie über nachhaltige Finanzen, die verhindert derzeit zum Beispiel, dass investiert wird im Rüstungssektor, wo es so dringend notwendig wäre, und führt zu einer irren Bürokratie. Das sind ein paar Beispiele, die alle mit europäischer Gesetzgebung zu tun haben. Man könnte jetzt weitermachen mit dem Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und so weiter.
Über das heute abgestimmt wird, richtig? Über das ja heute dann eben eine Abstimmung stattfindet. Okay, verstehe. Die Liste lässt sich sicherlich noch fortsetzen, wenn man denn wollte. Aber schauen wir doch vielleicht jetzt nochmal genauer auf den IFO-Geschäftsklimaindex, der ja wieder gestiegen ist. Diesmal um 1,5 Punkte. Nicht ganz so stark also wie zuletzt im März. Aber wenn ich es richtig anordne, muss man ja auch sagen, dass das im März ein enormer Anstieg war. Und 1,5 Punkte sind ja immer noch im Verhältnis ein ziemlich guter Schritt nach vorne. Sie sagten gerade schon, das haben wir vornehmlich den Dienstleistern zu verdanken. Was sind denn die Gründe dafür genau?
Ja, im Dienstleistungsgewerbe haben wir teilweise ganz gute Entwicklungen. Da sind natürlich auch viele konsumnah, die profitieren also auch von der Konsumneigung, die sich ein bisschen spezialisiert. Wir haben zum Beispiel sehr gute Werte aus dem Bereich Wohnungswirtschaft. Da geht es nicht um den Neubau von Wohnungen, der liegt ziemlich da nieder, sondern da geht es um die Verwaltung, da geht es um Reparaturen von Wohnungen. Da läuft es derzeit also ganz gut, da ist die Nachfrage hoch. Die Frage ist natürlich, ob dann wirklich auch alle Menschen Wohnungen finden. Eher nicht, muss man sagen, aber zumindest ist das ein Bereich, in dem es ganz gut läuft. Dann nehmen auch die Reisen wieder zu, also Hotellerie etwa läuft ziemlich gut. Die Menschen möchten sich doch auch wieder mal physisch treffen, nicht immer nur online, das sieht man. Der Tourismus läuft gut, also das sind alles Sektoren, die gut laufen. Die sind natürlich stark getrieben davon, dass die Realeinkommen wieder ansteigen.
Was in dem Bericht, den Sie heute vorgelegt haben, ja auch auffällt, ist, dass die Erwartungen in allen Bereichen eigentlich sehr positiv aussehen. Sogar auch in der Industrie, von der wir ja gerade gesprochen haben, der es ja, naja, immer noch nicht so gut geht. Die aktuelle Lage wiederum, die sieht noch in einigen Bereichen so aus, dass es da sogar auch Verschlechterungen gab. Zum Beispiel im Baugewerbe. Sie haben es gerade angesprochen. Ist da die Lage also weiterhin so trist wie zuletzt oder könnten Sie uns das noch mal ein bisschen auseinanderziehen, gerade auch mit Blick auf den Wohnungsbau?
Ja, bei den Erwartungen muss man aufpassen. Ja, die haben sich verbessert. Das erklärt auch den Anstieg im Index. Aber die kommen aus einem extrem negativen Bereich. Das heißt, wir hatten sehr, sehr viel Pessimismus in vielen Sektoren und der lässt jetzt etwas nach. Wenn die Lage schlecht ist, dann ist es auch ganz natürlich, dass dieser Indikator sich eher wieder verbessert. Denn wenn die Lage schon schlecht ist, dann wird sie sich kaum noch weiter verschlechtern. Und danach fragen wir ja. Also glauben Sie, dass ausgehend von der Lage heute die Sache sich nochmal verschlechtert? Und wenn es halt mies läuft, dann werden die Erwartungen irgendwann ins Positive gehen. Das heißt noch nicht, dass das Ganze großartig ist, sondern das heißt nur, dass die Firmen eben sagen, wir haben so eine Art Talsohle erreicht, aber das ist eben ein niedriger Stand. Im Bausektor haben wir eine gespaltene Situation. Es gibt den Bereich des Tiefbaus, das sind viel öffentliche Aufträge, Straßenbau und so, da läuft es ganz gut, weil da eben Aufträge da sind. Was extrem negativ nach wie vor ist, das ist der Wohnungsbau, also der Hochbau. Da haben wir sehr, sehr viel Stornierung gesehen und da kommt auch wenig hinterher. Das ist bedenklich, weil wir ja mehr Wohnungen brauchen für Menschen, die irgendwo wohnen müssen. Das ist aber auch bedenklich, weil wirtschaftliche Entwicklung damit zu tun hat, ob Leute umziehen können dahin, wo sie zum Beispiel einen neuen Job haben. Oft in Ballungszentren, wo Wertschöpfung entsteht. Und das geht eben nicht, wenn es keine neuen Wohnungen gibt. Das heißt, dieser Investitionsstreik im Wohnungsbau, der gefährdet die gesamte Wirtschaftsentwicklung. Insofern wäre es eigentlich nötig, dass sich das ändert. Nur so einfach ist es nicht, da voranzukommen.
Wenn ich das jetzt alles nochmal zusammenfasse, dann wirkt es fast so, als würden Sie diese 1,5 Punkte, um die der Index gestiegen ist, doch ziemlich stark auch relativieren müssen. Wie positiv ist denn jetzt wirklich der Geschäftsklimaindex, den wir heute sehen konnten?
Ja, ich finde es schon positiv, aber was das sagt, ist die vielfach befürchtete Rezession in Deutschland, also eine weitere Verschlechterung der Lage. Ich glaube, die ist erstmal abgewendet. Das ist ja deutlich. Aber es ist eben ein zyklischer Aufschwung. Die wirklichen strukturellen Probleme sind nicht gelöst. Das erkennen wir daran, dass überall da, wo es um Investitionen geht, Wohnungsbau, Industrie, da läuft es schlecht. Und Konsum ist wichtig, aber eben eher eine Konjunktursache. Und das trägt im Moment diesen Aufschwung. Also eine klare Verbesserung, aber noch kein durchgreifender Aufschwung.
Noch keine Entwarnung. Herr Fust, ich würde ganz gerne noch einmal den Blick ein bisschen größer fassen und zum Beispiel auf die Automobilbranche schauen, die in China ja, also in einer der wichtigsten Absatzregionen, kontinuierlich Marktanteile verliert. Wie bewerten Sie das und gibt es vielleicht auch eine Art Strahlkraft in die Stimmung der deutschen Industrie insgesamt, wenn eine so prestigeträchtige Kernbranche Deutschlands mehr und mehr unter Druck gerät?
Ja, das ist in der Tat sozusagen die Paradebranche der deutschen Wirtschaft, die ja in den letzten 2 Jahrzehnten, das ist ja auch ein großer Verdienst, wirklich zu der positiven Wirtschaftsentwicklung in Deutschland sehr viel beigetragen hat. Aber wie wir alle wissen, hat es dort erhebliche Probleme gegeben, Stichwort Dieselskandal und diese Dinge. Außerdem ist die Branche in einer starken Umstellung hin zum Elektromotor, zu Elektromobilität, zu vernetztem Fahren. IT spielt eine große Rolle und es kommen eben neue Wettbewerber auf den Markt aus China und natürlich auch aus den USA. Und diese Mischung macht einfach der Industrie zu schaffen. Ein erheblicher Teil der Wertschöpfung geht in Batterien und da im Grunde in Rohstoffe. Das ist nichts, was wir herstellen als Industrieland. Das heißt, selbst wenn es gelingt, eben stärker am Markt für Elektroautos sich da zu etablieren und Marktanteile zu halten, wird Wertschöpfung aus Deutschland verschwinden. Das ist überhaupt nicht aufzuhalten. Und hinzu kommt eben, dass chinesische Anbieter jetzt bei Elektroautos, wo eben die deutsche Erfahrung beim Verbrennungsmotor nichts zählt, dass da chinesische Anbieter zum Beispiel sehr stark sind, sodass zumindest im niedrigeren Qualitätssegment die eben aufholen. Insofern ist klar, ist es eher unwahrscheinlich, dass die Autobranche auch die nächsten 10 Jahre die Wachstumslokomotive sein kann. Will heißen, wir brauchen Strukturwandel, Wertschöpfung muss woanders herkommen und das ist heute nicht sichtbar.
Eine andere Wachstumslokomotive außer der Automobilbranche, welche könnten Sie sich da vorstellen?
Ja, das wäre schön, wenn man das wüsste. Das weiß die Politik nicht und das weiß man auch als Ökonom nicht. Ich glaube, eine Branche gibt es, bei der das Glas klar ist und das ist die Gesundheitsbranche, denn die Bevölkerung altert. Wir werden mehr Gesundheitsleistungen brauchen. Das ist aber nur eine Branche, da jubeln wir normalerweise nicht so, wenn die wächst, weil wir die natürlich mehr oder weniger planwirtschaftlich organisiert haben. Also wir finanzieren das mit Sozialversicherungsbeiträgen und deshalb redet man da eher über Kostendruck. Und ich glaube, das skizziert schon den Reformbedarf in diesem Bereich. Wir müssen überlegen, ob es gelingt, dieses Wachstum auch positiv umzusetzen und vielleicht ein bisschen mehr marktwirtschaftlich zu organisieren. Das hat seine Grenzen beim Gesundheitssektor, weil wir möchten, dass jeder Mensch Zugang zu Gesundheitsleistungen hat. Aber das ist eine klare Wachstumsbranche der Zukunft. Da müssen wir uns Gedanken machen, da müssen wir technischen Fortschritt voranbringen, damit wir das überhaupt aufrechterhalten können. Was sonst das Wachstum der Zukunft ist, das weiß niemand heute. Aber klar ist, wir müssen Bedingungen für Unternehmen und auch für neue Dinge, für Start-ups zum Beispiel, verbessern, damit wir hier auch Neuwachstumspotenziale erschließen. Denn kluge Leute, dynamische Unternehmer haben wir ja doch eine ganze Menge bei uns, glücklicherweise.
Absolut. Dennoch, deutsche Exporte in die USA und nach China, die sinken. Wie gut ist denn die deutsche Wirtschaft aktuell da drin, dieses Defizit in anderen Märkten auszugleichen?
Ja, derzeit klappt das nicht so großartig. Aus der Vergangenheit haben wir die Erfahrung, dass es eigentlich ganz gut ging. Zu Zeiten der Euro-Krise lief es in Europa nicht mehr so gut. Dann hat man eben mehr nach China investiert. Das lief alles ganz gut. Aber wir müssen sehen, auch die chinesische Wirtschaft läuft derzeit nicht so stark. USA läuft deutlich besser. Da geht es ja auch mit den Exporten. Aber auch da ist es so, dass viele Unternehmen Investitionen in die USA selbst verlagern und sagen, wir wollen für unsere Kunden näher am Markt produzieren, auch deshalb, weil wir ja vielleicht wieder mehr Protektionismus bekommen, sollte Trump zum Beispiel die Wahl gewinnen. Deshalb sagen, auch weil die Energiekosten dort niedriger sind, deshalb produzieren viele eben nicht mehr in Deutschland, sondern näher an den Märkten. Das gilt übrigens auch für China. Und das ist für uns als Deutschland ein Problem. Wir sind ja eine Art Exportplattform. Wir importieren viel und exportieren viel. Und dieses Geschäftsmodell ist einfach unter Druck.
Die FDP hat ja jetzt mit ihrem für die Ampel provokanten 12-Punkte-Papier Pläne für mehr Wirtschaftswachstum vorgelegt. Etwa schärfere Bürgergeldregeln, das Aus der Rente mit 63 und noch andere sozialpolitische Reformen. Auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat Ideen, wenn auch wahrscheinlich etwas andere. Bis Juni allerdings wollen Habeck, Lindner und Scholz sich gemeinsam auf einen Wachstumsplan einigen. Wer hat denn Ihrer Meinung nach die vielversprechendsten Ansätze?
Also zunächst mal finde ich das ganz wichtig, dass die Politik versucht in Deutschland mit einem Wachstumsplan zu kommen und überhaupt erstmal Wirtschaftswachstum in den Vordergrund zu stellen. Sonst beschäftigt die Politik sich ja viel mit Umverteilung oder auch mit Dekarbonisierungspolitik. Das ist auch alles zulässig und vernünftig, dass die Politik das macht. Aber Wachstum in den Mittelpunkt zu stellen, das hatte man lange nicht. Ein guter Wachstumsplan könnte für Vertrauen sorgen. Jetzt geht es natürlich um die einzelnen Maßnahmen. Und da denke ich, ist es richtig zu fordern, dass wir zu mehr Arbeitsangebot kommen. Denn das ist die Antwort auf Fachkräftemangel. Die Frage ist, wie bekommt man das hin? Ich denke, an der Rente mit 63 zum Beispiel anzusetzen, ist ohne Zweifel richtig. Es besteht kein Grund, warum man mit sozusagen verfrüht auch noch in Rente gehen soll. Wir müssen eher jedenfalls bei den Menschen, die das im Prinzip können und wollen, länger arbeiten, auch in höherem Alter. Da haben wir Fachkräfte, die sehr viel können. Das macht keinen Sinn, dass die in Rente gehen. Im Bereich des Bürgergelds und der Sozialtransfers denke ich, wir müssen stärker an das Gesamtsystem denken. Also nicht nur Bürgergeld, sondern zum Beispiel auch die Interaktion mit Wohngeld. Wir haben ja in verschiedenen Studien gezeigt, dass es sich für viele Menschen nicht lohnt, zum Beispiel von Teilzeit auf Vollzeit zu gehen, weil Menschen in den unteren Einkommensbereichen dann sehr, sehr viele Transfers verlieren und Haushalte, die alles beantragen, was ihnen zusteht, für die lohnt sich das nicht, mehr zu arbeiten oder es lohnt sich kaum. Und daran müsste man systematisch etwas ändern. Ist es auch richtig, über die Unternehmenssteuerbelastung zu reden? Es ist notwendig, dass wir mehr für die Kinderbetreuung tun. Auch das verhindert ja, dass Eltern arbeiten können. Also da gibt es eine ganze Menge zu tun. Die gute Nachricht ist, wir haben das eigentlich in der Hand. Die Politik müsste sich nur einigen. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass man da unterschiedliche, teils auch ideologisch bestimmte Positionen hat, die halt diese Einigung verhindern. Aber wenn das klappt mit der Einigung, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Da genau das brauchen wir.
Bleibt abzuwarten, ob insbesondere die SPD von ihrem Prestigeprojekt Rente mit 63 abrücken wird. Aber vielleicht nochmal, wenn ich Sie bitten darf, in einem Satz, was halten Sie vom 12-Punkte-Papier der FDP?
Also Anliegen ist vollkommen richtig. Jetzt müsste man über die einzelnen Punkte sprechen. Mich überzeugen da einige, aber nicht alle.
Herr Fuest, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Wenn Ihr Nachbar eine Solaranlage auf dem Dach hat, dann klingt das hier doch erstmal nach einem feinen Szenario. Es ist ein sonniger Sonntag, das Nachbardach produziert kräftig Strom und der allgemeine Stromverbrauch in der Nachbarschaft ist niedrig. So niedrig, dass Sie kein Geld für Ihren Strom bezahlen müssen, sondern noch Geld bekommen dafür, dass Sie Strom abnehmen. So ein negativer Strompreis ist nicht unwahrscheinlich, wenn der Ausbau von Photovoltaikanlagen weiter so kräftig voranschreitet, wie er es gerade tut, und wenn gleichzeitig die Speichermöglichkeiten von Strom mangelhaft sind. Und danach sieht's gerade auch aus, auch durch das Solarpaket 1 der Bundesregierung, das den Solarausbau nochmal beschleunigen soll und das am Freitag womöglich vom Bundestag verabschiedet wird. Das Problem ist nur, das, was Sie an manchen Tagen bei einem negativen Strompreis sparen würden, das müssten Sie bei der Steuer wieder draufzahlen. Von den Schwierigkeiten für die großen Stromanbieter mal ganz zu schweigen. Was Sie dazu wissen müssen, das hat mein Kollege Kevin Knitterscheid mit unserem Energiereporter Klaus Stratmann besprochen.
Hallo Klaus.
Hallo Kevin.
Ja, in wenigen Tagen wird der Bundestag sehr wahrscheinlich das Solarpaket 1 verabschieden. Worum geht es bei dem Gesetz und was ist die Zielsetzung?
Ja, Ziel ist es, den Ausbau der Erneuerbaren, speziell der Photovoltaik, noch weiter zu beschleunigen, dabei mehr Tempo reinzukriegen und die jährlichen Ausbauraten noch weiter hochzukriegen. Denn im Koalitionsvertrag der Ampelkoalitionäre steht ja, dass man den Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80% steigern will, den Anteil der Erneuerbaren an der Stromversorgung. Und im Moment sind es ja so gut 52%. Also das ist die Bilanz des Jahres 2023. Und da muss man dann jetzt in den kommenden Jahren noch ordentlich nachlegen. Bei der Photovoltaik ist es so, da sind im Moment 82 Gigawatt Photovoltaikleistung installiert. Und es sollen dann mal mehr als 200 Gigawatt werden. Im vergangenen Jahr sind 14 Gigawatt neu dazugekommen und die Koalitionäre hätten es ganz gerne, wenn es in diesem Jahr noch ein bisschen mehr wird.
Also klingt in meinen Ohren erstmal ganz gut. Also mehr Erneuerbare, 80% bis 2030, mehr Solarstrom. Jetzt hast du allerdings mit einigen Experten gesprochen, die dabei einige Schwierigkeiten sehen. Warum?
Ja, da hat auch niemand was gegen den Ausbau der Erneuerbaren an sich. Die Frage ist eben nur, ob das System, das dazugehört, also Netze, Speicher und auch die Digitalisierung des ganzen Stromerzeugungssystems, ob das schnell genug mitwächst und ob man da auch wirklich dann das synchronisiert bekommt. Also die Gefahr ist einfach da, dass man viel zu viel erneuerbaren Strom zu gewissen Zeiten hat, den man nicht mehr sinnvoll verwenden kann.
Und was wäre so schlecht daran? Also als marktwirtschaftlich bewanderter Mensch würde ich sagen, mehr Angebot, gleich günstigere Preise. Klingt doch für Verbraucher auch erstmal nach einer guten Nachricht.
Ja, aber es ist so, wenn also der erneuerbaren Strom auf die Märkte strömt und die Netze flutet und wenn einfach mehr Strom dann da ist, als man sinnvoll unterbringen kann, dann fallen die Strompreise ins Negative. Dann bekommen also diejenigen, die Strom abnehmen, sogar noch Geld mit auf den Weg, damit sie den Strom abnehmen, weil man kann mit dem Strom in dem Moment sonst nichts anderes machen. Man ist darauf angewiesen, dass man ihn schnell los wird, weil man kann ihn nicht speichern, nur in begrenztem Umfang jedenfalls. Und diese negativen Strompreise, die wirken für die Verbraucher zunächst mal ganz positiv, aber es ist ja so, dass zum Beispiel für den erneuerbaren Strom trotzdem noch eine EEG-Vergütung anfällt. Das heißt, diejenigen, die mit ihren Anlagen den Strom erzeugen, haben einen Anspruch darauf, eine bestimmte Vergütung zu bekommen. Und die ist wesentlich höher als das, was man über weite Strecken am Strommarkt für den Verkauf dieses Stroms erzielen kann. Und die Lücke wird über das EEG-Konto geschlossen. Und das wiederum wird aus dem Bundeshaushalt bestritten. Und das sind Milliardenbeträge, die da Jahr für Jahr fällig werden. Und je häufiger es zu negativen Strompreisen kommt, je häufiger also diese Spanne zwischen negativem Strompreis und dem, was der Erzeuger tatsächlich an Anspruch hat, an Vergütungsanspruch, je häufiger diese Spanne sehr groß ist, desto höher werden die Beträge, die über das EEG-Konto gewälzt werden müssen. Das ist also eine Belastung dann für den Bundeshaushalt.
Und am Ende wahrscheinlich dann auch für den Steuerzahler.
Genau, das bezahlen wir dann alle mit. Für 2024 waren eigentlich kalkuliert gut 10 Milliarden EEG-Kosten. Und schon im Januar hatten die Übertragungsnetzbetreiber, die das Ganze abwickeln, die Warnung ausgesprochen und haben gesagt, es wird wesentlich mehr und hatten schon einen Nachschlag von 7,6 Milliarden gefordert. Und jetzt sagen viele Fachleute, damit wird man gar nicht auskommen. Also am Ende wird der Bund nicht mit den 7,6 Milliarden Nachschuss auskommen, sondern wird am Ende noch einen zweistelligen Milliardenbetrag unter Umständen drauflegen müssen.
Hm. Was sagt denn die Branche selbst dazu? Freut die sich denn über dieses Förderprogramm?
Die Branche freut sich erstmal über das Solarpaket. Also das ist natürlich so, da werden viele Hürden beiseite geräumt. Es wird vieles erleichtert, auch die Flächenausweisung wird erleichtert. Und auch zum Beispiel bei solchen Mieterstrommodellen fallen viele Hürden weg. Und bei der Anmeldung und Genehmigung. Und dieses Solarpaket wirkt sich auch noch zusätzlich positiv aus auf andere Formen der Energieerzeugung, also auch Windstrom. Da gibt es auch ein paar Erleichterungen, insbesondere was Genehmigungsverfahren angeht. Also, das ist für die Branche gut. Und da ist man dann natürlich geneigt, solche Probleme, über die wir hier jetzt gerade sprechen, mal ein bisschen kleiner zu drehen. Und die Branche sagt zum Beispiel, wir werden das schon alles bewältigen können. Und wenn die Netze besser ausgebaut sind und mehr Speicher ins System kommen, dann werden sich die Probleme, über die wir hier sprechen, im Laufe der Jahre auch erledigt haben.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Ist das denn realistisch? Gibt es da tatsächlich Technologien, die in der Lage sind, Angebot und Nachfrage da besser in Einklang zu bringen? Oder vielleicht auch andere Erzeugungstechnologien, die vielleicht netzfreundlicher sind, die wir jetzt verstärkt ausbauen könnten?
Ja, ein Beispiel, McKinsey, die Unternehmensberatung, die sich sehr intensiv mit dem Thema befasst hat, sagt zum Beispiel, wir sollten auf die letzten paar Gigawatt Photovoltaikinstallation lieber mal verzichten und stattdessen ein paar zusätzliche Gaskraftwerke bauen, die später mal mit Wasserstoff betrieben werden können. Das ist insgesamt flexibler und besser handhabbar fürs Gesamtsystem. Keine Frage ist natürlich, dass mehr Speicher ins System kommen werden und dass man auch in naher Zukunft, hoffentlich jedenfalls, grünen Wasserstoff mit dem Überschussstrom aus der Photovoltaik wird produzieren können. Also immer zu solchen Zeiten, wenn der Strom gar nicht mehr sinnvoll unterzubringen ist, so wie wir das jetzt häufig erleben, wird man dann Elektrolyseure mit dem Strom betreiben und die werden Wasserstoff produzieren. Und mit dem Wasserstoff kann man dann wieder in Flautezeiten zum Beispiel Gaskraftwerke betreiben. So ist ja der Systemgedanke, der dahinter steht. Der Weg dahin ist allerdings noch weit und es wird sicher eine längere Übergangsphase geben, in der es zu solchen Entwicklungen kommt, wie wir sie jetzt sehen. Stichwort negative Strompreise.
Das heißt also vielleicht Entlastung auf der Stromrechnung, aber dafür Belastung bei der Steuererklärung, wenn ich das jetzt mal so richtig zusammenfassen darf.
Das ist genau so, ja.
Dann würde mich zum Abschluss noch interessieren, hat die Bundesregierung denn schon eine Antwort auf die Bedenken der Experten gegeben? Wir haben ja jetzt die Stimmen aus der Branche gehört, die Stimmen der Experten. Da würde mich mal interessieren, inwieweit das auch schon antizipiert wird im Solarpaket 1 und was sich die Bundesregierung dabei gedacht hat.
Also das Solarpaket 1 adressiert dieses Problem nicht, weil da geht es erstmal nur darum, den Ausbau der Photovoltaik voranzutreiben. Punkt. Und auch den Ausbau der anderen Erneuerbaren. Und was darüber hinaus für das Gesamtsystem sinnvoll und gut sein kann, das findet auf einer anderen Baustelle statt. Zum Beispiel bei der Kraftwerksstrategie und bei der Reform des Strommarktes, die auch ansteht. Da wird man also versuchen, die Dinge besser aufeinander abzustimmen und solche Entwicklungen, wie wir sie hier besprechen, dann ein bisschen kleiner zu kriegen und dafür zu sorgen, dass das System insgesamt runder funktioniert. Dann ist man aber gedanklich in einigen Jahren unterwegs. Also das ist sicher nichts, was schon im nächsten Jahr dann fruchtet, sondern da reden wir über das Ende des Jahrzehnts oder so. Also das ist noch ein bisschen hin, den Einzelteilen dann ein gut funktionierendes Ganzes wird.
Ich freue mich auf die Wasserstandsmeldung von dir bis dahin. An dieser Stelle vielen Dank für die Einblicke.
Gerne, danke. Ciao.
Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann immer gern schreiben Sie uns eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram und Signal. Und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und natürlich wie immer bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP. Seien Sie Teil dieses exklusiven Gipfeltreffens am 11. und 12. Juni in Düsseldorf. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de.